Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ihr Lieben, das wissen wir doch eigentlich, oder? Dass es zusammen besser geht. Selbst wenn so ein Ronaldo 3 Tore gegen Spanien macht, hat er nicht allein gespielt. Da waren noch andere dabei. Und wenn so ein Bulladus das Eigentor in der 95. macht und Marokko 0-1 gegen Iran verliert, dann war der nicht allein dran schuld. Es sind immer noch andere mit da drin, die helfen, die unterstützen, die mitmachen. Und das ist doch eigentlich genau unser Problem. Esko hat es ja gerade schon gesagt, von unserer Intelligenz wissen wir das alle. Aber vom Handeln haben wir oft Probleme damit, zusammen dran zu ziehen, was zusammen zu machen, eine Einheit zu bilden. Und dann wirklich was Großes bewegen zu können, mit Jesu Hilfe, aber für Jesus und durch ihn. Familie, Verwandtschaft, wenn alles immer zusammenliefe, Mensch, was wäre das für ein Leben? Oder an der Arbeit, in der Schule, in meiner Nachbarschaft. Wie viel Zank und Streit gibt es? Und ich weiß, eigentlich würden wir zusammen an einer Sache ziehen, würden wir zusammen für etwas einstehen, würden uns bereichern, würden uns ergänzen, würde es eigentlich viel besser laufen. Mit meiner Firma, in meiner Klasse, in meinen ganzen Beziehungen. Bei welchen gemeindlichen Entscheidungen hast du dich wie positioniert? Wir haben ja in der Vergangenheit jetzt einiges auf dem Schirm gehabt, wo wir auch unterschiedlicher Meinung zu waren. Und das ist auch gut so. Wenn wir alle die gleiche Meinung hätten, bräuchten wir uns keine Gedanken über Einheit und Zusammensein zu machen. Aber weil es immer viele verschiedene Möglichkeiten gibt, positioniert man sich auch immer wieder. Eigentlich hätte ich ja heute den Text von letzter Woche gehabt und der Text von heute wäre letzte Woche dran gewesen. Von daher nehme ich euch mit in die Gedanken, die der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief zu diesem Gnade versus, also gegen Spaltung schreibt, mit hinein und rolle den Text von hinten auf. Paulus schreibt, und das sind schon, ist nicht der Vers 4, mit dem ich hier beginne, sondern ihr seht das, es beginnt mit dem Vers 10. Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf, seid einig, bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch Leute aus dem Haus von Chloe habe ich erfahren, dass es unter euch Auseinandersetzungen gibt. Ich meine damit, dass ihr euch alle irgendeiner Gruppe zurechnet. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus. Die anderen, ich gehöre zu Apollos. Oder auch, ich gehöre zu Petrus. Und wieder andere erklären, ich gehöre zu Christus. Christus lässt sich doch nicht zerteilen? Ist vielleicht Paulus für euch am Kreuz gestorben? Oder wurdet ihr auf seinen Namen getauft? Direkt am Anfang des 1. Korintherbriefes, der ja in eine Situation hineingeschrieben ist im 1. Jahrhundert, die man mit unserer westlichen Welt heute schon wieder vergleichen kann. Synkretismus, der Glaube an viele verschiedene Götter. Es ist nicht so wichtig, ob es den einen Gott gibt. Wir haben ganz viele Götter, wir haben ganz viele Tempel. Macht uns doch nichts, wo wir hingehen. Im ethischen Zusammenleben, ja, und da ist die Gemeinde in Korinth ein Spiegelbild wie unsere heutige Gesellschaft und wie unsere heutigen Gemeinden auch. Da gab es ganz viele unterschiedliche Meinungen, was richtig und was falsch ist, was man tun soll und was man lassen muss. In der Beurteilung von verschiedenen Fragen kamen Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammen und die hatten ein ganz anderes Setting, waren ganz anders aufgewachsen, kamen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, vielleicht auch aus unterschiedlichen Völkern, und merkten auf einmal, das, was wir mit unserem Gewissen vereinbaren können und was nicht, Das ist ganz verschieden. Was ist denn nun richtig? Was kann ich denn nun tun? Vor diesem Brief, den wir in der Bibel überliefert haben, muss Paulus schon einen anderen Brief, das geht aus dem Zusammenhang in Kapitel 5 hervor, an die Korinther geschrieben haben. Und auf den haben die vermutlich geantwortet und haben Paulus Fragen gestellt. Die Gemeinde in Korinth ist eine Gemeinde wie heute unsere Gemeinden. 1000 Fragen, mehrere Antworten. Und in diesem Brief, in dem Paulus auf die Fragen der Gemeinde eingeht, geht es ganz am Anfang genau darum, dass er die Geschwister aufruft, bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Wenn man sieht, was hier im Originaltext im Griechischen steht, das Ganze ist ja ein Aufruf zur Einheit oder eine Ermahnung zur Einmütigkeit eben gegen die Gruppenbildung, die das Ziel des Bekämpfens hat. Hier geht es nicht darum, die einen mögen dies lieber, die anderen mögen das lieber, alle leben nebeneinander her, sondern es geht hier darum, dass sich Gruppen in der Gemeinde gebildet haben, die sich wirklich auch bekämpft haben. Ob bis aufs Blut, weiß ich nicht, aber da ging es richtig hart zur Sache. Und was hier steht, dass man keine Gruppen oder im Original steht da keine, im deutschen Übersetzung, keine Spaltungen bilden soll, das meint die endgültige Trennung, dass die Gemeinde zerbricht, auseinandergeht. Hier sitzen ein paar Leute und ich komme gebürtig auch aus einer Gemeinde, die aus Gemeinden kommen, wo schon solche Spaltungen, solche Trennungen da gewesen sind. Und du kannst manchmal in unserer Gemeindelandschaft ja schon mehrere Spaltungen und Trennungen in manchen Gemeinden beobachten. Aus der Gemeinde, wo ich herkomme, da gab es eine Spaltung, eine Trennung, wo die Geschwister eine andere Gemeinde aufgemacht haben. Da stand ich noch als Quark im Schaufenster, da war ich noch gar nicht geboren. Und dann bin ich als Kind und Teenager in dieser Gemeinde aufgewachsen und man hat immer gemerkt, das, was von früher als Trennendes da war, das belastet bis heute. Man ging wieder aufeinander zu, man hat auch in der Allianz Gebetswoche zusammen gebetet, aber du konntest es an Personen festmachen, warum das Ganze zerbrochen ist. Und als ich dann so im Teenager-Jugendalter war, da ging das wieder, hart auf hart. Man hat sich darüber gestritten, wer der Heilige Geist ist, was der Heilige Geist macht, welche Gaben er gibt. Und im Endeffekt hat man darüber argumentiert, was darf Gott durch seinen Geist tun? Und da ging es auseinander. Da konnte man wegen solcher Lehrfragen nicht mehr miteinander. Das Wort, was hier steht, heißt Schisma, Spaltung, Trennung, wenn das Tischtuch endgültig zerrissen ist. Das erste Schisma in der Kirche hat es noch nach gar nicht so langer Zeit gegeben, als sich die Orthodoxie von der katholischen Kirche abgespalten hat. Katholische Kirche, katholisch heißt allgemein, es gab nur eine Kirche. Es gab, wenn wir das Neue Testament leben, vermutlich das, was uns überliefert ist, in den einzelnen Orten, die wir kennen, nur eine Gemeinde, das waren die Christen. Und dann, wegen unterschiedlicher Lehrfragen, fingen sich die Gemeinden an zu trennen, zu spalten. Das Tischtuch war zerrissen, Organisationen wurden neu aufgebaut und jeder hatte seins. Ihr Lieben, wenn ich in der Zeitung lese, ob in der katholischen Kirche erlaubt sein soll, die Kommunion an die evangelischen Ehepartner auszuteilen, da haben wir sowas live und in Farbe in unserer Gesellschaft. Ihr Lieben, wenn ich gar nicht so weit gucke, sondern in unsere Gemeinde gucke und gar nicht so weit in die Runde gucke, sondern nur auf mich sehe, da merke ich auch, wie ich meine Überzeugungen habe, wie ich denke, wie Glauben richtig gelebt werden muss, was das Richtige und was das Falsche ist und wie ich anfange auszugrenzen. Es gibt übrigens noch ein anderes Wort, was so diese Spaltung auch meint, beziehungsweise dieses Abweichen in der Meinung voneinander. Das ist das Wort Häresie, Irrlehre. Da geht es um was anderes. Da geht es um abweichende Meinungen von der richtigen Lehre und dem richtigen Handeln. Und an ganz vielen Stellen des ersten Korintherbriefs geht es genau um diese Häresie, nicht um das Schisma. Nicht darum, dass ich schon so weit bin, dass uns schon was gespalten hat, dass das Tischtuch endgültig zerrissen ist, sondern darum, dass Christen Dinge unterschiedlich sehen. Und über diese Dinge lohnt es sich zu streiten, wenn wir gleich noch sehen, lohnt es sich, Auseinandersetzungen zu führen, aber immer unter dem Bewusstsein, dass wir unter der Gnade stehen, dass wir aufgerufen sind von Jesus, dass wir alle eins sein sollen. Nicht alle gleich, uniformiert, nicht alle das gleiche denken, aber dass wir eine Einheit bilden sollen. Und das schreibt Paulus ja hier. Gleiche Gesinnung, gleiche Überzeugung sollen wir haben. Das eine, die gleiche Gesinnung, das ist eher so ein allgemeiner Begriff. Da geht es darum, dass unser Sinn, unser Verstand, unser Denken von denselben Grundlagen ausgeht. Und hier geht schon das erste Problem los. Unsere natürliche Einstellung, unser natürliches Denken, unser natürlicher Verstand, abgelöst von Gott, abgelöst von dem, was der Heilige Geist in uns schafft, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir die Gnade und Vergebung von Jesus empfangen und Christen werden und neue Menschen werden, sagt die Bibel. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ihr seid eine neue Schöpfung in dem Moment, wo ihr zu Jesus Christus kommt. Ja, es geht nicht um dieses natürliche Denken, sondern es geht um diese Gesinnung, die der Geist Gottes durch diese Neugeburt in uns schafft, wenn unsere Schuld vergeben ist, wenn wir ein neues, ewiges Leben bekommen. Und diese Überzeugung, die Paulus hier anspricht, die meint dann die Meinung oder die Urteilsfähigkeit ganz konkret auf einzelne Punkte bezogen. Und ich glaube, das ist das, was uns am schwierigsten fällt. Wenn wir in einer Frage miteinander diskutieren, unterschiedliche Meinungen haben, dann geht es oft ja so aus, dass wir auf konkrete Dinge entscheiden müssen. Und Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, ihr sollt da zu einer Einheit kommen. Das Problem, was da ist, Streit, Zank, Uneinigkeit, ist uns allen bekannt. Das Problem, Grundproblem von uns Menschen. Das ist immer da. Haben wir sozusagen mit unserer Geburt in die Wiege gelegt bekommen. Das können wir gut. Streiten und uneinig sein und selbst in den Mittelpunkt stellen. Aber es gibt nur eine Lösung für dieses Problem, ein neuer Mensch in Jesus Christus zu werden. Paulus sagt das, Christus kann nicht zerteilt werden. Den kannst du nicht in Stücke reißen und jeder nimmt sich das Stück mit, was ihm gerade passt oder was er für wichtig hält. Und es gibt auch keinen, ob das jemand hier bei uns von den Christen ist, die in der ersten Reihe stehen, die in der Gemeinde angestellt sind, die anstelle von Jesus Christus Einheit stiften können. Es gibt nämlich nur Jesus, der ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Trennung von Gott, all das, was uns von Gott fernhält. Und es gibt nur Jesus, auf dessen Namen man getauft wird, dem man zugeeignet wird. Ich nehme mal Veit und Manuel, ne? Und dann nehmen wir Christoph noch dazu und Miri noch dazu, haben wir 4 Leute, die für geistliche Dienste in der Gemeinde angestellt sind. Jetzt machen wir so ein 1, 2, 3 oder 4 und wir stellen euch alle 4 hier vorne hin. Und dann sage ich, welcher Gruppe, welchem gehörst du zu? Jetzt geht es natürlich um die Fragen, ne, die gerade gestellt werden und die Position, die jeder einzelne von den 4 hat. Und ich mache noch eine 5. Gruppe auf, da würde ich nämlich zugehören. Ich würde mich hinter keinen von den 4 stellen. Ich würde mein eigenes Grüppchen aufmachen. Auch auf die Gefahren, dass ich da keiner anstellen würde, weil ich ja weiß, ich habe das schon drauf. Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Nein, Christus lässt sich nicht zerteilen. Das geht nicht. Und Christus ist der, der beurteilt und der verurteilt. In 1. Korinther 4, Vers 5 sagt Paulus, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Bedeutet das, dass wir keine Auseinandersetzungen führen dürfen und führen können? Dass wir keine, ich nenne es mal Sachfragen, oft sind es ja auch Beziehungsfragen, die dahinter stecken, dass wir die nicht miteinander bewegen dürfen? Nein, es bedeutet aber eins, wenn Jesus wiederkommt und das endgültige Urteil spricht, das ist ihm vorbehalten. Ich habe nicht das Recht, jemanden von Gott zu trennen, von seiner Gnade ihn auszuschließen und darüber zu bestimmen, ist er jetzt Glinus, also gläubig in unserem Sinne, hat er sich zum richtigen Jesus bekehrt. Dieses Recht haben wir nicht. Ich gehe zurück im Text zu den ersten Versen. Und wenn ihr diese Verse lest und an diesen ersten Korintherbrief denkt, ob ihr den schon gut kennt, vielleicht den Bibelleseplan mitgemacht habt, euch die Einführung auf dem Zettel von letzter Woche durchgelesen habt oder ob ihr jetzt Predigt für Predigt so ein bisschen was von der Gemeinde aus Korinth mitkriegt, dann merkt ihr, hier wird ein Fundament gelegt. Und auf diesem Fundament, was hier gelegt wird, möchte Paulus gerne oder sagt Paulus, auf diesem Fundament klären wir unsere Streitfragen. Klären wir das, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Auf diesem Fundament und allein auf diesem Fundament, nämlich auf dem Fundament der Gnade, die durch Jesus Christus in unsere Welt und in unser Leben gekommen ist, können wir jetzt miteinander uns um den Rest kümmern. Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf. Man muss die Blätter auch dann weiter sortieren. Das habe ich gelernt. Wir spulen zurück. Schreibt Paulus, ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt hat. Durch sie, diese Gnade, seid ihr reich geworden in allem, was aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst. An jeder Art von geistgewirktem Wort und von geistlicher Erkenntnis, weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Und so wartet ihr voll Zuversicht darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und vor aller Welt offenbar wird. Er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, sodass euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Und er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Wenn ich einen moralischen Appell an euch gerichtet hätte gerade mit den Versen und gesagt hätte, so, jetzt lasst uns mal zusammenreißen und keine Gruppen bilden, wir finden schon Lösungen dafür, dann wäre es zu wenig. Dieser Appell, den Paulus dann in den Folgeversen schreibt, fußt auf diesem Fundament, gründet sich auf dieses Fundament der Gnade, die in Jesus Christus erschienen ist. Die Gnade durch Jesus Christus und die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist das, was uns befreien kann zu einem Miteinander, was trotz Unterschiedlichkeit in der Einheit sich darstellt und was Gottes Reich voranbringt. Erste Frage, hast du diese Gnade durch Jesus Christus schon erfahren? Bist du schon Kind Gottes? Hast du dein Leben schon diesem Jesus zur Verfügung gestellt? Oder man könnte es auch umgekehrt sagen, hat Jesus dich schon gerettet? Hat er dich schon überzeugt? Hat er dich schon angesprochen? Wenn nicht, greif seine Hand. Nimm diese Einladung an. Vergebung für Schuld, neues Leben für Tod. Das ist das, was Gottes Sohn anbietet. Zweite Frage. Lebst du in dieser Gemeinschaft mit Jesus? Und ihr lieben Leute, ich bin da so ein schlechtes Gewissen-Typ. Ja klar, grundsätzlich lebe ich und habe mein Leben auch mit Jesus, habe mein Leben auch so eingerichtet. Aber wie tief ist diese Gemeinschaft in meinem Alltag mit Jesus wirklich? An welchen Stellen bin ich nicht viel zu schnell und mein alter Mensch taucht auf und will mal eben selbst die Dinge in die Hand nehmen? Die Gnade durch Jesus Christus und die Gemeinschaft mit Jesus Christus kommt hier im Text vierfach zum Ausdruck. Die bewirkt Vierfaches. Das Erste, sie bewirkt die Kenntnis des Wortes Gottes und die Erkenntnis des Willens Gottes. Die Kenntnis des Wortes Gottes, das ist mehr Logos, Das Wort steht da im Urtext. Das ist mehr als nur seine Bibel zu kennen. Seine Bibel zu kennen ist gut, das ist wichtig, darin zu lesen, tiefer einzusteigen. Aber dieses Wort ist gleichzeitig Person, nämlich Jesus Christus selbst. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Johannesevangelium wird ganz deutlich gemacht, das, was Gott ausmacht, ist, dass er als Wort, als Zuspruch, als Jesus Christus, sein Sohn, in diese Welt gekommen ist. Dass durch dieses Wort, das Aussprechen, alles in dieser Welt erschaffen wurde. Es geht also um mehr als um Texte kennen. Wir können froh sein, dass wir heute unsere Bibel haben mit Altem Testament und Neuem Testament und darin lesen können und den erklärten Willen Gottes darin nachlesen können. Wir können froh sein, dass wir die Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit seinem Volk Israel, mit der Gemeinde, dass wir die kennen dürfen. Wir dürfen froh sein, dass wir die Bibel haben und dass wir Jesus haben, der sie uns aufschließt oder den Heiligen Geist, der sie uns erklärt. Weil das ist das Zweite, was die Gnade durch Jesus Christus und die Gemeinschaft mit Jesus Christus bewirkt. Nicht nur die Kenntnis des Wortes Gottes, sondern die Erkenntnis des Willens Gottes. Das, was hier gemeint ist mit dem Wort, was da steht, dieser Erkenntnis des Willens Gottes, da steht hier in der Guten Nachricht-Übersetzung das geistgewirkte Wort und dann geistliche Erkenntnis. Das meint, dass ich etwas durch Erfahrung erkenne. Nicht einfach intellektuell abspeichere, sondern in meinem Leben mache ich bestimmte Erfahrungen. Ich verlasse mich auf Gottes Wort. Ich verlasse mich auf das, was da steht. Ich rede mit Jesus, ich bete zu ihm, ich tue das, was er möchte. Und auf einmal merke ich, Gott ist da. Dieser Gott lebt. Jesus handelt in meinen Alltag hinein. Er hilft, er bewahrt, er zieht zurück. Macht mir Schuld deutlich, er lässt mich Siege erleben, er lässt mich in meiner ganzen Schwachheit erfahren, dass er genügt, dass er reicht. All das kann ich durch die Gnade Jesu und die Gemeinschaft mit ihm erfahren. Das Zweite, sie schenkt die Gaben des Heiligen Geistes. Da, wo wir mit Jesus verbunden leben, und das ist ja irre, wenn Paulus hier sagt, ihr habt alle Gaben des Geistes, die ihr braucht in der Gemeinde. Und das geht ja nachher im 1. Korintherbrief noch richtig zur Sache. Was sind denn nun die Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen? Und wie wirken sie? Und ich habe ja gerade schon ein Beispiel erzählt, daran kann man sich gut reiben und zerstreiten. Dann sagt Paulus, ihr habt durch Jesus alles, alle Gaben des Heiligen Geistes wird er euch schenken. Und jetzt guckt uns armen Haufen hier mal an. Haben wir wirklich alle Gaben, die wir brauchen? Wenn wir das Wort ernst nehmen, ja, haben wir. Müssen zum Ausbruch kommen. Und Gott schenkt bestimmt auch in Situationen, wo die Gabenträger, sage ich mal so, nicht vorhanden sind, Einzelnen bestimmte Gaben, die wir brauchen, damit Gott in dieser Welt handeln kann. Das Dritte, Gnade durch und Gemeinschaft mit Jesus Christus, lässt uns die Wiederkunft von Jesus selbst erwarten. Wir haben das gerade gesungen. Er hört dein Gebet, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht. Ne? Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht. Wenn es mal hier vorbei sein wird. Wenn das Ziel, steht hier im Text, das Ende ist das Ziel. Wenn das Ziel erreicht ist, was Gott mit dieser Welt hat, dann kommt Jesus wieder und es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde geben. Und Jesus selbst hilft uns, standhaft und fest auf ihn zu warten. Was für ein tröstlicher Gedanke, auch bei allen unseren Spaltungen und Häresien und Auseinandersetzungen, die wir haben, unsere unterschiedlichen Sichtweisen, dass das, was wir hier erleben, alles nur vorläufig ist. Dass das nicht das Endgültige ist. Zwar hat das Leben hier begonnen, auch das ewige Leben, wenn du von Jesus gerettet bist, wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, hat hier begonnen. Aber das Eigentliche, das ewige, das unendliche Leben bei Gott und mit Gott, das kommt noch. Da fällt mir ein Stein von der Schulter. Ich muss nicht alles oder mehrere, vielleicht ganze Säckeweise. Ich muss nicht alles machen, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles können. Und ich kann handeln auf Grundlage dieses befreienden Wissens. Diese Welt ist vorläufig, auch unsere Gemeinschaft, auch das, wie wir als Gemeinde unterwegs sind und wofür und wogegen wir uns entscheiden, das ist vorläufig, das Eigentliche kommt noch. Und das hängt mit dem Vierten zusammen. Die Gnade durch Jesus Christus und die Gemeinschaft mit Jesus Christus befreit uns vom Gericht. Der VfL Bochum hat sich mal das Etikett aufgeklebt, unabsteigbar. Es gab ja mal hier diese, als die Kunststoff-Cola-Flaschen kamen, da haben die damit geworben, die sind unkaputtbar. Was haben wir gemacht als Jungs? Wir haben Cola-Flaschen kaputt gemacht, weil wir wissen wollten, sind die wirklich unkaputtbar? Nee, sind sie nicht, die gehen kaputt. Und der VfL Bochum ist in der Saison oder ein Jahr später, weiß nicht mehr genau, wo er sich das Prädikat unabsteigbar aufgedruckt hat, abgestiegen. Ist das bei Jesus auch so? Können wir nicht doch noch angeklagt werden? Ist da nicht doch noch ein Restrisiko? Nein. Hier steht, er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, sodass euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Und er ist treu, er steht zu seinem Wort. Gott wird es durchführen. Du bist unanklagbar. Du bist raus aus der Nummer Gericht. Ja, wir können jetzt als fromme Menschen sagen, es ist nicht egal, wie wir leben und wir können auf der Grundlage, aber lass doch erstmal die gute Nachricht, das Evangelium sich setzen. Du und ich als Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern von Jesus, als Menschen, die durch den Heiligen Geist neue Menschen, neue Kreaturen wurden, wir sind unanklagbar, wir sind raus aus dem Gericht. Und jetzt erst, ich mache nochmal zurück, ruft Paulus auf, seid einig. Auf dieser Grundlage, sagt Paulus, jetzt seid einig, entzweit euch nicht, keine Parteiung, lasst das Tischtuch nicht zerreißen. Und warum streiten wir trotzdem? Liegt so in unserer menschlichen Natur. Das ist eben auch Vorläufigkeit, bevor wir mal bei Gott, bei Jesus sind, nach diesem Leben, wird uns das immer wieder einholen. Ich möchte uns zum Schluss der Predigt ein paar Hilfen geben. Wie können wir mit Streit, mit Unterschiedlichkeiten umgehen? Gnade entgegen Parteiung. Ich glaube, dass unsere Streitpunkte, das sollten wir als erstes erkennen, unterschiedliche Wertigkeiten haben, so will ich es mal nennen. Ich habe das versucht, durch diese Zielscheibe deutlich zu machen, ist nicht ganz richtig. Das müsste eigentlich wie so ein Stein ins Wasserfeld so Wellen geben, die nach außen gehen. Manche Übergänge sind nämlich fließend. Ne? Das kann man nicht so ganz logisch trennen, aber die eigentlichen Sachen als solche kann man schon trennen. Da gibt es heilsentscheidende Tatsachen. Da geht es um die Rettung und Erlösung durch Jesus Christus. Jetzt sage ich mal so, da müssen wir kämpfen. Da müssen wir unseren Standpunkt beziehen und auch in unserer Umwelt, in dieser Welt, liebevoll, aber auch wahrhaftig leben. Die Frage nach Gott, nach dem Weg zu Gott, die Frage nach Rettung, nach Erlösung, nach ewigem Leben, beantwortet sich nur über Jesus Christus. Da sind wir am innersten. Ein zweiter Bereich, der liegt aber ein bisschen weiter außen. Da geht es viel rum im ersten Korintherbrief um die nächsten beiden Bereiche. Das ethisch-moralische Handeln. Ethisch-moralisch ist eigentlich doppelt gedeutet. Ein paar Spezialisten können das wahrscheinlich auseinanderhalten. Es geht um das Richtige und um das falsche Handeln. Um das Gut, was gut ist, was man machen soll und um das, was man lassen soll. Ich habe da mal reingeschrieben, 10 Gebote, Bergpredigt und so weiter. Ja, all das, was die Bibel uns sagt, wie wir leben sollen. Wie wir Leben gestalten sollen, ist auch ein Streitbereich, ist auch ein wichtiger Streitbereich. Werden wir in einigen Predigten ja auch noch sehen in dieser Reihe, die ja nach den Sommerferien noch fortgesetzt wird im ersten Korintherbrief. Und dass die Korinther gar nicht so viel andere Probleme und Fragen hatten, wie wir sie auch hatten. Und der äußerste Bereich, die Gewissensfragen. Gewissen hat oft was mit persönlicher Prägung, mit kultureller Prägung zu tun. Jemand, der aus einem bestimmten Kulturkreis kommt und nicht von bei uns aus Deutschland, hat in Bezug auf Gewissen vielleicht ganz andere Probleme und Nöte und Sorgen, als wir das haben. Und umgekehrt. Aber auch die Frage, wie du aufgewachsen bist. Was hat dich geprägt? Ist ja das, wo hast du Schiffbruch erlitten? Was hat dich runtergezogen? Die Frage nach dem Gewissen. Kann ich das? Darf ich das? Ich habe mal mit Geschwistern gesprochen, so die erste Generation an Aussiedlern, an Spätaussiedlern, die hierher kamen. Und da war es in den Gemeinden eigentlich durchgängig so und bei den Leuten, die ich gekannt habe, dass sie gesagt haben, Alkohol geht gar nicht, Alkohol ist Sünde. Da haben wir im kleinen Kreis zusammengesessen und gesagt, man kann doch ein Bier trinken oder ein Glas Wein oder sowas. Man sollte nur nicht zu viel trinken und dieses Ganze. Und dann sagte ein älterer Bruder, als wir so drüber diskutiert haben, Thorsten, weißt du was? Du hast eigentlich recht, man darf das trinken, das sagt Paulus ja auch. Ja? Aber wir kommen aus dem kulturellen Kontext, wo wir in Russland gesehen haben, wie der Alkohol ganze Familien kaputt gemacht haben, wie sich Leute totgesoffen haben, wie sie Haus und Hof verspielt haben, ja, und wie alles nach unten ging. Und das ist unser Schutz, zu sagen, nee, Alkohol nicht. Und du kannst diese Bereiche ausdehnen. Und was für dich, gibt es noch eine Predigt drüber, ich mache ganz kurz, was für dich vielleicht noch geht, und auch keine Sünde ist, ist für einen anderen schon ganz schlimm. Und jetzt die Frage, worüber streiten wir? Fernab vom Zentrum? Ich habe den Begriff Sachfragen mal mit reingebracht, wenn wir darüber streiten, ob und wie wir um- und ausbauen, ob und wie wir wen anstellen, ob und wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Wo sind wir da? Im Zentrum? Geht es da um Gnade? Geht es da um Rettung? Oder weiter außen. Nicht, dass das unwichtig ist. Und jeder von euch und auch ich, wir haben unsere Meinungen dazu. Aber es ist vorläufig. Und in den meisten Streitfragen, wo auch unser Ego mit reinspielt, unsere Erfahrung, sind wir fernab vom Zentrum. In der Gemeinde, wo ich herkomme, gab es früher noch die Brüderstunde. Starke Einrichtung. Dürften nur Männer hin. Ja, also deshalb war die Einrichtung nicht stark. Aber es wurde dann darüber geredet, was möchte Gott in einer bestimmten Frage. Man hat sich theologisch ausgetauscht. Und dann gab es einen alten Bruder, der hat immer abgewartet. Und ganz zum Schluss, wenn alle Argumente ausgetauscht waren und man hatte sie schon an die Köpfe gekriegt, dann sagte der, ihr müsst das alle nur mal biblisch sehen. Ich war als 19-Jähriger gerade Christ geworden dabei, alle anderen waren deutlich älter. Und ich habe es tatsächlich getraut, mich zu sagen, Mensch, Friedrich, so hieß er, das versuchen wir doch seit 2 Stunden, das biblisch zu sehen. Und alle guckten mich an, ich dachte, schmeißen Sie mich raus. Nee, wir haben aufgeatmet. Die einen sagen, ich bin des Paulus, die anderen des Apollos, die nächsten, ich bin des Petrus. Und manche sagen, ich bin des Christus. Und ihr Lieben, ich bin genauso jemand. Ihr müsst das alle nur mal biblisch sehen. Was würde Jesus tun? Und ich entscheide dann, was Jesus tun würde. Ha! Nee, sagt Paulus. So ist das nicht. Man kann das ganze Spaltung auseinandergehen, auch von der frommen Seite aufziehen. Das nur noch als Randbemerkung. Ja, man muss gar nicht irgendein bestimmtes Konzept im Hinblick auf, was weiß ich, Stühle stellen im neuen Gottesdienstkonzept verfolgen, wo man sich drüber bekriegen kann und dann schon eigentlich wissen, fast egal, ja, nicht ganz egal, aber fast egal. Es geht auch von der anderen Seite. Was mir mal geholfen hat, ist es zu wissen, es gibt dieses Prinzip Selbstverantwortung. Lass die Verantwortung da, wo sie hingehört. Und bei Sachen, wo du nicht der Entscheidungsträger bist, leb fröhlich mit den Entscheidungen, die andere, die dafür verantwortlich sind, treffen. Bei Entscheidungen, die wir als Gemeinde, das ist ja mehr oder weniger demokratisch, Abstimmung auch, Miri schon schön gespannt, nehme ich mal an, ne, was nächste Woche so abgeht, das ist ja eine demokratische Entscheidung, da gibt es eine Mehrheitsentscheidung. Was machst du, wenn du gegen die Mehrheit gestimmt und verloren hast? Da gibt es 2 Sachen, da kannst du sagen, ihr könnt mich mal, ich bin weg. Oder du kannst sagen, die Gesamtgemeinde, die Gemeindeversammlung, jetzt auf uns bezogen, hat eine Entscheidung getroffen. Dann stehen wir zu dieser Entscheidung. Und ich mache da mit, weil ich gehöre dazu. Wie weit vom Zentrum sind wir weg? Oder wo sind es die Fragen, wo wir uns ums Zentrum bemühen? Wir werden jetzt als Intro ein bisschen Musik im Hintergrund gespielt bekommen, die dann auch in den Lobpreis geht. Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, wo ihr während dieser Zeit für euch reflektieren, für euch beten könnt und sollt und dürft. Welcher Gruppierung in der Gemeinde würdest du dich zuordnen? In welchen Bereichen bist du ein streitbarer Zeitgenosse? Und eine Aussage: Wenn wir näher zu Jesus Christus kommen, rücken wir auch näher zueinander. Gib dir einen Ruck, werd nicht verrückt, aber lass dich von Jesus verrücken.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.